Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Ja, herzlich willkommen heute bei unserem Sonntag. Wie ihr wisst, sind wir gerade mitten in unserer Serie Mixtape, was quasi heißt, was der Prediger predigen möchte, predigt er halt. Das ist, was es heißt. Nichts anderes. Wir wollten einfach was ganz Cooles uns auswählen. Das ist einfach nicht, was der Prediger predigt mag. Das war keine guten Titel für die Serie. Aber ich glaube, letzte Woche, ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, aber letzte Woche da. Aber es war eine gute Predigt wenigstens, ne? Das haben wir aufgezeichnet. Gibt's im Podcast? Josh, genau, das war eine richtig tolle Predigt. Genau, Josh von Enliven war da und der hat darüber gepredigt, wie wir eigentlich uns Zeit nehmen sollten, mal auszuschalten, richtig Sabbat zu erleben, ein einfaches Leben zu führen, wirklich unsere Augen auf den Herrn zu richten und mit ihm unsere Freude haben. Ihr könnt ein Mikro ein bisschen leiser machen, wenn ihr möchtet. Okay, ist so besser? Super. Aber wir tauchen dann weiterhin ein in das Thema heute und ich möchte so anfangen, und zwar, hat hier jemand einen Lieblingsfilm? Habt ihr einen Lieblingsfilm? You have a favorite movie? Ja? Hat hier jemand so einen richtigen Lieblingsfilm? Okay, Giuseppe, was ist dein Lieblingsfilm? Braveheart. Okay, sehr cool. Ja, jeder Mann liebt Braveheart irgendwie. Wahrscheinlich nicht die Engländer so richtig, aber die Schotten schon, ne? Was ist dein Lieblingsfilm, Christina?
Ich habe viele, aber wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann ist es, glaube ich, Plötzlich Prinzessin.
Plötzlich Prinzessin, okay, sehr schön. Sehr anders, aber sag doch was, ne? Also wo die Werte liegen. Und ganz hinten habe ich eine Hand gesehen. Simon, was ist dein Lieblingsfilm?
Spider-Man
3, okay, ja, so, jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung, in der ich gehe. Ich habe nämlich auch einen Lieblingsfilm, ich habe mehrere Lieblingsfilme, ehrlich gesagt. Aber ein Film, das mich so richtig angesprochen hat und jetzt eigentlich über die Zeit hinweg immer noch gut geblieben ist, frisch geblieben ist, für mich ist Iron Man. Könnt ihr euch an Iron Man erinnern? Ich bin so alt, Leute, dass ich diesen Film im Kino geguckt habe. Okay, so alt bin ich. Ich bin Urgestein geworden. Aber das war so ein Film. Ich habe gar nicht gewusst, was mich darauf erwartete. Aber es war so gut. Also Tony Stark war so ein cooler Typ. Eigentlich Iron Man, man denkt an den Superhelden, ne? Aber eigentlich ist der Superheld Tony Stark, nicht Iron Man. Das ist nur sozusagen seine Maske, die er trägt, wenn er seine Heldtaten macht. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Was macht eine gute Geschichte? Warum war dieser Film so fesselnd für mich? Und zwar, es gibt ein paar Sachen, die eine gute Geschichte ausmachen. Das erste ist, dass es eine spannende Geschichte sein muss. Dass es jemanden fesselt. Dass es um etwas geht. Das heißt, es spricht uns an. Es geht um etwas. Es steht etwas auf dem Spiel. Und wir mögen den Held oder worum es dreht. Und wir ziehen für ihn. Wir wollen, dass dieser Held oder Heldin es hinbekommt. Und diese Hindernisse überwindet. Und das ist schon mal richtig gut. Aber was eine richtig gute Geschichte am Ende macht, ist, dass es am Ende etwas mitteilt. Dass wir etwas mitnehmen aus dieser Geschichte. Und ich glaube, ein Beispiel Iron Man war es so, wie gesagt, es handelt um einen Superheld, aber eigentlich ist er ein Mensch wie du und ich. Und deswegen war es ansprechend. Tony Stark war ein normaler Typ, in gewisser Hinsicht, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die mit außergewöhnlichen Lagen zu sich auseinandersetzen muss. Und wir sehen das auch, wie Tony Stark, er hatte auch Schwächen, ne? Was war seine Schwäche? Er hatte mit Stolz und mit eingebildet sein musste er da irgendwie kämpfen, ne? Er hat auch darum kämpfen müssen, um angenommen zu werden. Er hatte nämlich keine gute Beziehung zu seinem Vater. Und er musste lernen, wie er seine Fähigkeiten für das Gute einsetzt. Da war auch ein Kampf drin. Und damit können wir uns auch eigentlich alle verstehen, ne? Das ist unser tägliches Leben im Sinne, in gewisser Hinsicht. Und deswegen war dieser Film so fesselnd, weil es eigentlich etwas mit unserem täglichen Leben zu tun hatte. Und natürlich war es sehr unterhaltsam und spannend und cool und alles andere. Aber im Kern ging es darum. Und was das zeigt, ist, dass eigentlich Geschichten sehr effektive Lehrmittel sind. Sehr aktive Lehrmittel. Und es war auch diesem Grund, warum Jesus oft in Gleichnissen gesprochen hat. Oftmals wollte er etwas lehren, aber er hat es nicht einfach so, ja, hier ist die Sache, er hat keinen Vortrag gehalten, es war keine Vorlesung, Leute, setzt euch hin, jetzt gibt's Lektüre. So war es nicht, ne? Der hat einfach Geschichten erzählt und die Leute waren gefesselt von diesen Geschichten. Und wir möchten gerne eins von diesen Geschichten uns anschauen und sehen, wie es spannend ist, wie es uns anspricht und welche Wahrheit diese Geschichte uns ermitteln möchte. Und zwar werden wir, also mehrere Gleichnisse, aber ich wollte ein Gleichnis auswählen, Gleichnis von den drei Knechten, wenn ihr es kennt. Es befindet sich im Matthäus-Evangelium Kapitel 25. Ihr könnt es hier an den Bildschirmen nachfolgen, aber wenn ihr etwas in der Hand halten möchtet, gibt es auch hinten richtig altmodische Bibeln, die ihr in die Hand nehmen könnt. Aber wir wollen schnell diese ganze Geschichte durchlesen und dann werden wir ein paar Punkte daraus holen. Also, fangen wir an. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten einen Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort dran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, hier habe ich 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstück gegeben hatte. Und er erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben und du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig aber antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen sollen. Dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das wenige, was er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Das ist eine spannende Geschichte eigentlich. Denn es handelt sich um, es steht etwas auf dem Spiel. Ne? Der Herr geht ins Ausland und er gibt seinen 3 Verwaltern einen Auftrag. Er sagt, hier habt ihr Teil von meinem Hab und Gut, jetzt macht was daraus. Verwaltet ist gut. Und wenn es immer einen Auftrag gibt, was ich interessant finde, ist es eigentlich immer ein bisschen spannend. Das sehe ich bei meinen Kindern. Die gehen in die Schule, die kommen nach Hause mit Hausaufgaben. Das ist immer mehr spannend, als es sein soll, muss ich zugeben. Aber die wollen diese Hausaufgabe fertig bekommen. Und es ist ein Rennen gegen die Zeit. Ich muss meine Hausaufgaben fertig bekommen, damit ich rausgehen kann und spielen kann und ich möchte was gucken. Wer weiß, aber es ist immer Rennen gegen die Zeit. Es ist ein Auftrag, es ist wie ein Wetteinsatz. Und das sehen wir hier auch. Ne? Die haben einen Auftrag bekommen. Und es gibt auch mehreres im Leben, wo es eigentlich immer um etwas geht. Ne? Es geht im Leben, im Großen und Ganzen, um Gut gegen Böse. Ne? Um Licht gegen Dunkel und Leben und Tod, Freiheit gegenüber Versklavung. Es geht immer um etwas im Leben. Das Leben selber ist so spannend, ne? Und das fesselt uns. Und wir alle haben eine Rolle in dieser Geschichte zu spielen. Das ist unser Auftrag. Das ist, was so spannend ist, genau wie mit diesen Verwaltern. Die sind eigentlich als Beispiel da gegeben für dich und mich. Ne? Menschen, die Fähigkeiten haben, die einen Auftrag haben und die was damit anfangen sollen. Und da spricht es uns auch an, dass wir irgendwie da ein Parallel finden können. Was ist dein Auftrag? Ne? Was ist, Was sind deine Fähigkeiten? Wie sollst du die einsetzen im Leben? Ne? Was steht auf dem Spiel? Und natürlich am Ende gibt es da eine tiefgreifende Wahrheit am Ende. Ne? Worum es geht im Leben? Worum geht es im Leben hier in dieser Geschichte? Und man könnte sagen, dass es darum geht, um etwas zu vermehren, etwas voranzubringen, etwas zu kreieren, was eigentlich einen Sinn hat. Denn wenn wir jetzt im Bildnis des Herrn geschaffen worden sind, was ist, der schafft Sachen, der ist der Schöpfer. Er schöpft etwas. Jeder von uns ist eigentlich damit veranlagt, dass wir etwas schöpfen. Und das Interessante ist, manche schöpfen etwas mit den Händen, manche schöpfen etwas mit dem Kopf. Aber wir schöpfen alle immer etwas, wann immer wir unseren Mund aufmachen. Da wird etwas geschaffen. Da wird eine Idee geschaffen. Da wird ein Empfinden geschaffen. Da wird ein Moment geschaffen. Und diese können entweder sehr böse oder sehr gut sein. Und deswegen müssen wir das eigentlich ernst nehmen, was wir sagen. Ne? Was wir sagen, hat Ausmaß. Was wir sagen, beeinflusst etwas. Irgendwo, irgendwie. Und deswegen ist es wichtig, auch zuerst mal nachzudenken, vor dem man was sagt. Ich hatte sowas, was mir passiert ist vor ein paar Tagen. Ich war gerade dabei, unser Auto zu parken, habe gemerkt, dass als ich in den Parkplatz reingezogen bin, war einer da, der sich nicht gefreut hat. Der saß daneben an und hat die Hände so gehoben. Ich habe gesagt, wo hat er diesen Platz reserviert? Und da bin ich aus dem Auto gestiegen und wollte einfach mal hingehen und fragen, hey, also brauchen Sie diesen Parkplatz? Ist es irgendwie für Sie wichtig? Und wir haben ein kurzes Gespräch geführt, aber am Ende hat er mich nicht beleidigt, aber der hat mich klein machen möchten. Ne? Und da habe ich einfach gemerkt, also jetzt, wenn das 15 Jahre vorher wäre oder 10 sogar, hätte ich mich mit ihm gestreiten wollen. Aber irgendwie hat der Herr mich ein bisschen ruhiger gemacht und ich habe gesagt, okay, schönen Tag noch. Und dann bin ich einfach abgezogen. Aber ne, das ist, da nimmt man diese Weisheit mit, ne? Dass man muss etwas im Leben lernen und wissen, was man mit den Worten schafft. Ne? Was dieser Mensch in meinem Herzen geschafft hat, ich habe mich dann natürlich klein gemacht gefühlt. Und das hat nicht wohlgetan. Und ich hätte auch etwas zurückgeben können. Ich meine, nee, es ist besser, einfach nichts zu sagen und ihnen einen guten Tag zu wünschen. Das ist ein Spiel, es lohnt sich nicht, das zu spielen. Und da wollen wir auch sagen, worum es geht mit Gott. Was ist mit Gott? Wer ist erfolgreich in Gottes Augen und wer versagt in Gottes Augen? Und darum geht es eigentlich in dieser Geschichte. Was Erfolg ist und was Versagen ist. Und ich möchte zurück zu dem Vers zurückkehren, was er dem bösen Verwalter sagt. Er sagt dir, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei der Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Und dann sagt er, dass ich ihnen das Geld wegnehmen soll. Aber was hier steht, was der böse Verwalter gemacht hat, der mit den wenigsten Fähigkeiten und den wenigsten Zentnern übrigens, hat er gesagt, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Und du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Und eigentlich für Gott ist ein Art Versagen, wenn wir uns der Angst beugen, was anderes zu gehorchen. Das ist in gewisser Hinsicht ein Versagen. Und man kann praktisch sagen, dass eine Art davon ist, den Zweck des Lebens nicht verstehen zu möchten, nicht zu können, zu möchten. Denn wenn wir das Zweck des Lebens verstehen möchten, können wir es auch verstehen. Können wir sehen, was es ist. Aber manchmal, für manche ist das nicht die Antwort, die sie hören möchten. Die würden was anderes hören. Ja, lieb ein schönes Leben. Weltliches Reichtum. Ne? Dass es alles um dieser Welt dreht oder um seinen eigenen Namen dreht. Aber wenn wir wirklich den Zweck des Lebens nachforschen, kommt immer der Name Jesu Christo ins Spiel. Der ist das Zweck des Lebens. Was er bringt, ist das Zweck des Lebens. Und unter solch ein Angst steckt eigentlich Egoismus. Egoismus, Stolz. Das Nichtverstehen, den wir eigentlich haben möchten, zu rechtfertigen. Zu sagen, nein, ich weiß meine Sache, ich brauche das nicht, ich lehne es ab, ich werde meinen eigenen Weg gehen. Das ist Stolz, das ist Egoismus. Und das führt zu, wie der Herr seinem schlechten Verwalter gesagt hat, zu Faulheit. Faulheit ist, heißt in gewisser Hinsicht, die Ressourcen, die wir uns gegeben sind, die Fähigkeiten, die Erfahrung und so weiter, in falsche Bereiche einzuinvestieren. Ne? Ich kenne richtig talentierte Menschen, die ihren Talent nicht für das Ewige einsetzen. Die bauen sich selber ein Reich und die sind, in denen geht es jetzt gerade gut. Aber das Leben kann im Nu vorbei sein. Neulich kam wieder etwas hoch in den Nachrichten. Kennt ihr dieses, es gab letztes Jahr eine Katastrophe im Atlantischen Ozean. Da war so ein Unterseeboot, U-Boot, das zur Titanic runtergehen wollte und dann ist es es implodiert. Und das ist eine spannende Geschichte, das müsst ihr mal ansehen. Also das ist wie ein Film. Also wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass 4 Menschen dort gestorben sind? Aber Punkt ist, dass die Sache so schnell passiert ist, als sie tief unterm Wasser war, dass die nicht mal Zeit hatten zum Nachdenken, was denen passiert ist. Bumm, die waren einfach weg. Und das bringt einen zum Nachdenken. Die waren, einen Moment waren sie da, nächsten Sekunde waren sie nicht mehr da. Und so schnell kann es gehen. Plötzlich ist das Leben aus. Plötzlich bist du nicht mehr hier. Plötzlich ist alles, was wir hier bauen, bedeutungslos geworden. Plötzlich, bumm. Und deswegen, das sollte uns zum Nachdenken bringen. Wo investieren wir unsere Talente? Wo investieren wir unsere Kraft? Unsere Zeit? Investieren wir es in etwas, das wirklich ewig ist? Oder ist es nur vorübergehend? Wem wird es übrig bleiben? Wem wird es übrig bleiben? Das sind richtig spannende Fragen, die uns eigentlich beschäftigen sollten. Und ich möchte auch noch dazu fügen, dass man muss nicht unbedingt nicht Christ sein oder einen anderen Glauben haben, um sich falsch irgendwo rein zu investieren. Als Gläubiger kann man sich auch da falsch rein investieren. 100%. Ne? Wir sind gerettet, aber es steht ja auch in der Bibel, dass manche wie aus dem Feuer springend gerettet werden. Dass sie mit nichts ins Himmelreich kommen, weil sie es nicht richtig rein investiert haben, nur mit ihrem Leben. Und wie besser wäre es, wenn wir mit etwas ins ewige Reich kommen können, damit es wir den Herrn zu Füße legen können. Sagen, vielen, ich danke dir, das ist eine Ehre, das tun zu können. Und darum geht's. Wir können auch aus Gläubige uns irgendwo falsch rein investieren. Und die Welt zieht uns da, die ruft uns und das ist das Spannende. Aber wie sieht Erfolg beim Herrn aus? Für Gott, was ist Erfolg? Und das war eine Frage, die mich eigentlich vor vielen Jahren ein bisschen beschäftigt hat. Wir waren nämlich zu der Zeit neu verheiratet in einer Millionenstadt mitten in der, anatolischen Herzland in der Türkei und waren gerade dabei. Wir haben versucht, natürlich eine Gemeinde zu gründen und es war unglaublich schwer. Es war unglaublich, es war unmöglich. Unmöglich. Wir waren nicht mal Landsleute, wir waren Ausländer. In diesem Land, in einem richtig muslimisch geprägter Stadt und wir wollen dort christliche Gemeinde gründen. Das ist wirklich verrückt, wenn man sich's überlegt. Das ist hier, ne? Wer versucht das schon mal? Und das habe ich auch gespürt. Ich habe gesagt, also für uns war Erfolg, wir haben eine Gemeinde gegründet, es kommen, ich weiß nicht, 50 Leute und alles ist schön, wir haben Lobpreis, aber das war nicht zu sehen zu der Zeit. Und das hat mich dann beschäftigt. Wie sieht Erfolg aus? Was heißt Erfolg in Gottes Augen. Was ist für ihn Erfolg? Und die Antwort, die ich bekommen habe, war eigentlich nicht, was ich erwartet habe. Aber das wollen wir hier ganz schnell schildern. Es steht hier, es wird eigentlich in diesem Vers zusammengefasst. Matthäus 25, 21 steht, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Das ist für Gott Erfolg. In kleinen Dingen treu bleiben. In den kleinen Dingen, in dem Alltäglichen, in dem Langweiligen, in dem Schwierigen, an der Sache dran zu bleiben, das ist für Gott wichtig. Dass wir nicht aufgeben. Dass wir nicht uns ablenken lassen, zu sagen, hey, das möchte ich lieber machen. Ich springe ab. Ne? Diese Gemeindegründung ist zu klein oder es kommt zu schleppend voran oder ja, ich habe mich mehrmals mit meinem Kollegen irgendwie versucht auszutauschen, es geht einfach nicht. Und ich hab schon jetzt so viel gebetet, dass diese Person gerettet wird und nichts ist passiert. Ich gebe auf. Nein, Erfolg heißt dran zu bleiben. Erfolg heißt dran zu bleiben, bis Gott dir zeigt, wo es entlang geht. Jetzt geht es hier entlang. Und um das gut hinzubekommen, muss man den Auftrag, also mit Groß A, verstehen. Was ist der Auftrag im Leben? Eine Frage an dich wäre, weißt du, was dein Auftrag ist im himmlischen Reich? Hast du einen festen Auftrag? Und das ist eine wichtige Frage, denn ich glaube wirklich, jeder, der im himmlischen Reich teilnimmt, der zum Glauben gekommen ist, hat einen Auftrag. Aber ich würde sagen, dass viele von uns nicht dem Herrn trauen, zu fragen, was mein Auftrag ist. Denn es wird eine Antwort geben, die uns unangenehm kommen wird. Ne? Vielleicht heißt es, zieh in diesen Stadtteil. Vielleicht heißt es, wechsel deinen Job. Vielleicht heißt es, zieh in dieses Land. Vielleicht heißt es, lass alles liegen und folge mir nach, um Mönch zu werden. Wer weiß. Aber es wird etwas sein, das uns ein bisschen herausfordert, das ein Challenge ist. Und für viele von uns, ja, wir wollen nicht dahin. Und das ist menschlich. Aber es ist auch nicht richtig. Weil das ist in Gottes Auge nicht Erfolg. Wenn wir ihn wirklich erfreuen möchten, werden wir in solchen kleinen Sachen treu bleiben. Und das Zweite ist, unseren Talent zu verstehen, unsere Begabung zu verstehen. Jeder von uns ist eigenartig geschaffen worden. Jeder von uns hat eine eigenartige Rolle in der Weltgeschichte zu spielen und hat eine eigenartige Fähigkeit, diese in dieser Rolle auszuleben. Was ist dein Talent? Weißt du, was dein Talent ist? Das ist eine wichtige Frage. Und dann, wie gesagt, kommst du zu Beständigkeit, dass wir einfach in diesen kleinen Sachen dranbleiben. Ne? Dass wir einfach nicht aufgeben. Das gilt fast für alles. Dieses Konzept, das beschäftigt mich richtig. Also ich finde es einfach unglaublich interessant, wie man etwas Kleines, was so klein vorkommt, immer wieder wiederholt und dann mit der Zeit wird es größer und effektiver und es bringt etwas hervor, das nicht da war. Also das finde ich einfach krass. Zum Beispiel im letzten Jahr waren wir vorletzten Sommer in Amerika und Amerika ist ein tolles Land. Problem mit Amerika ist, dass es so groß ist und wir überall hinfahren und sitzen die ganze Zeit und wenn wir irgendwo ankommen, dann essen wir. Und was passiert? Pff, der Fass wächst. Ne? Und das ist bei mir so passiert. Ich kam von Amerika zurück und ich war, ich hatte hier ein bisschen so zugenommen. Ich habe gemerkt, oh, mir geht die Puste aus und ich fühle mich nicht so wohl. Ich habe gesagt, früher war ich ein Läufer. Ich muss sagen, ich fange wieder mal so ein bisschen Sport an. Und ich fing mit dem Laufen an. Und ich habe gemeint, ich mache so ein dreimonatiges Programm, Laufprogramm und sehe, wo ich da mal in dieses Programm angekommen bin, ob ich etwas abnehmen kann und so weiter. Und es war sehr erfolgreich. Ich habe tatsächlich 5 Kilo abnehmen können, was in meinem Alter schon, ja, nicht schlecht. Aber was ich gemerkt habe, ich bin jeden Tag einfach, habe ich halbe Stunde bis eine Stunde habe ich investiert, um Sport zu machen und was hat es dann dazu, wohin hat es geführt? Was hat es hervorgebracht? Und ich habe gemerkt, das gefällt mir, ich mache weiter. Und jetzt ist es ein Jahr her, seitdem ich das angefangen habe und ich schaue zurück und ich sehe, wie viel gesünder mein Leben ist. Einfach, dass ich jeden Tag oder regelmäßig diese Disziplin durchführe. Es braucht nicht viel Energie, es braucht nicht viel Kraft, es braucht sogar nicht viel Zeit. Aber wenn ich jetzt einen Tag so, ich mache Pause, ich mache es nicht und dann kommt noch ein Tag dazu und vor dem ich es weiß, habe ich 2 Wochen nichts getan, dann spürt man es. Ne? Aber diese Beständigkeit ist so wichtig, dass wir einfach dranbleiben. Dass wir einfach dranbleiben und nicht aufgeben. Und dann ein 4. Punkt ist, ich glaube, du kannst 2 Punkte vorgehen. 4. Punkt ist, dass wir uns ins Wesentliche investieren. Das heißt, in die Sachen, die ewig sind, die nachdem wir unser Körper hier Schluss gemacht hat und wir in die Ewigkeit gehen, was für die Ewigkeit getan worden ist. Ne? Und was ist das? Was ist das Wesentliche für Gott? Was ist das Wesentliche für Gott? Er hat vieles darüber zu sagen. Und eine Stelle, die ich vorlesen möchte, ist aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 6 steht, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird sich für selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigene Schwierigkeit mit sich bringt. Gott weiß, dass das Leben schwierig ist. Sogar in guten Ländern, in wohlständigen Ländern wie Deutschland. Das Leben ist herausfordernd. Es ist halt eine harte Sache. Aber er sagt hier, setz dich für Gottes Reich ein. Setz dich für Gottes Reich ein. Damit sein Wille geschieht. Damit sein Wille geschieht. Und wie sieht das aus? Was heißt es, sich für Gottes Reich einzusetzen? Wie sieht sowas aus? Ich glaube, wir wissen alle in gewisser Hinsicht, was die Antwort zu dieser Frage ist. Aber wir müssen auch drin, im Kopf behalten, was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Wille? Steht im Johannesevangelium 3,17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sagen, guck mal, ihr seid alle schlecht und ihr müsst zu mir kommen. So ist es nicht. Gesagt, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Gottes Wille ist, dass Menschen gerettet werden. Das ist sein Wille. Er will, dass jeder gerettet wird. Ne? Sogar die Bedürftigen, aber auch die Bösen, die wir im Fernsehen sehen so manchmal. Ne? Die Taliban. Der will, dass sie auch gerettet werden. Die Mullahs in Iran. Der will, dass sie auch gerettet werden. Bei uns vielleicht ein bisschen näher zu Hause. Die Radikalen, Rechts- und Linksradikalen. Er will, dass sie auch gerettet werden. Er will auch, dass die Leute in der Mitte gerettet werden. Denn im Grunde genommen sind wir alle gleich bedürftig. Und wenn wir wirklich Gottes Wille durchführen möchten, dann sollte das uns auch beschäftigen. Sind die Menschen um mich herum, werden sie gerettet? Ich habe viele Verwandte hier in Deutschland, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich mit denen anfangen soll. Ich bin jetzt da, die wissen, dass ich Gemeinde gegründet habe. Ich weiß, das ist komisch betrachtet, oh, das hat eine Sekte oder so, ne? Das ist normal. Aber was kann ich dafür tun, dass sie sich zum Glauben finden? Ehrlich gesagt, in einer menschlichen Hinsicht gar nicht. Ich kann gar nichts da tun. Ich kann nicht in ihren Köpfen reingehen und sagen, hey, jetzt bist du gläubig. Das geht nicht. Mit Logik kann ich sie nicht überzeugen, genau. Ich kann sie durch Logik nicht überzeugen. Das geht nicht. Es muss eine Herzenssache sein. Und dazu hat Gott eigentlich uns Fähigkeiten geschenkt, das zu tun. Er hat seinen Geist uns geschenkt, damit wir diese Gelegenheiten sehen. Er hat uns die Fähigkeit geschenkt, mit ihm zu reden. Zu sagen, Gott, bitte setz dich hier ein. Und er will, dass wir uns für Menschen einsetzen, irgendwie, mit unseren Talenten, damit sie ihn kennen. Und auch diejenigen, die ihn schon kennen, wir als Kirche, als hervorgerufen, dass wir uns gegenseitig stärken, beieinander stehen und uns gegenseitig anspornen. Das ist, was er von uns möchte. Und die Frage ist, wo investierst du dich in dieser Hinsicht? Investierst du dich irgendwo, wo das zustande kommt? Wie investierst du dich? In deiner Arbeit, in deinem Glauben, in deinem Umfeld, damit Menschen irgendwie zum Glauben kommen, gerettet werden, Heilung erleben. Ich habe ein paar Punkte, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich hoffe, die sind wirklich praktisch für euch. Ich habe diese Action Steps. Aber das Erste wäre, wenn die Antwort dazu ist, ich weiß nicht, dann müssen wir erstmal den Auftrag wieder verstehen. Was ist unser Auftrag? Und das geht alles zurück zu deiner Identität. Wer bist du? Wo kommst du her? Was sind deine Erfahrungen? Was ist dein Glaube? Und für mich war es wichtig in meiner Erfahrung, man kann ja nicht wählen, wo man geboren wird. Man kann ja sich seine Eltern nicht aussuchen. Das ist nicht möglich. Das ist nicht unsere Sache. Wir werden halt in die Familien geboren, wo wir sind. Aber dann ist die spannende Frage, was machst du damit? Was machst du damit? Wie kannst du es für Gottes Reich einsetzen? Und das war für mich auch eine richtig spannende Frage. Ich bin, wie gesagt, Vater ist Amerikaner, ich bin dort geboren, Mutter kommt aus Deutschland und ich bin in einem dritten Land in der Türkei aufgewachsen. Was soll man damit anfangen? Ja, das ist so durcheinander, was macht man damit? Aber ich habe mich ehrlich damit auseinandergesetzt und ich wusste, dass die Antwort war, geh zurück in die Türkei. Das hat mir gar nicht gefallen, das wollte ich nicht. Ich sage, nee, ich will was anderes machen. Das ist so klar und jeder erwartet das, das ist cheesy, wie wir auf Englisch sagen würden, ne? Aber dann habe ich gemerkt, nein, dazu bin ich geschaffen worden. Du bist auch für etwas geschaffen worden. Deine Fähigkeiten erzählen dir davon, wofür du geschaffen worden bist. Deine Erfahrung erzählt davon, wofür du geschaffen worden bist, was dein Auftrag ist. Und wenn wir mit Gott zusammenkommen und ihm diese Frage stellen, was ist mein Auftrag, wird er es durch unsere Fähigkeiten, unsere Erfahrung auch ein bisschen die Antwort dadurch bereiten. Und das kommt dann zum zweiten Punkt. Wir müssen unsere Talente, unsere Begabungen verstehen. Wo hast du eine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft? Wenn du du kannst deine Leidenschaft in dieser Weise erkennen, wenn du nichts anderes zu tun hast, woran denkst du am meisten? Wenn alles erledigt ist, wenn die Liste erledigt ist, ich sitze da, wo geht meine Gedanken hin? Das ist deine Leidenschaft. Wo liegt deine Leidenschaft? Und wie kann es entwickelt werden? Wie kann es für Gottes Reich eingesetzt werden? Dann dritter Punkt ist, dass wir einfach beständig sein müssen. Und das kann man im täglichen Leben ausüben. Und das ist dieser Punkt. Bleib in den kleinen Dingen dran. Ne? Bleib in den kleinen Dingen dran. Sorge dich nicht um morgen. Sei präsent in der Gegenwart. Und ich glaube, das ist wirklich für unsere heutige Zeit so eine Herausforderung. Die Abby hat vor ein paar Tagen mir was gesagt, das war wie ein Klatsch ins Gesicht für mich. Die gesagt, Ned, du bist so abgelenkt, hat sie gesagt. Du bist ständig an deinem Handy. Das lenkt dich ab. Ich weiß nicht, was du da liest, aber merk schon, dass deine Gedanken irgendwo anders sind. Du bist nicht präsent, du bist nicht bei uns. Körperlich bist du da, aber im Geiste bist du irgendwo, schwebst du irgendwo anders hin. Und das hat mich so wirklich beschäftigt, als sie das gesagt hat. Das stimmt wirklich. Ich bin abgelenkt. Ich bin nicht präsent in der Gegenwart. Und wenn wir nicht präsent in der Gegenwart sind, dann verpassen wir vieles. Verpassen wir Momente mit Menschen, verpassen wir einfach ganz krasse Momente, die wir gar nicht überhaupt anders sehen würden. Und das hat mich wirklich beschäftigt. Und eigentlich, ich habe gesagt, da muss ich was dran machen. Und jetzt versuche ich, meine Geräte auszuschalten, einfach in die Ecke zu legen, zu sagen, hey, ich will nichts damit zu tun, ich kümmere mich um die Kinder, wir gehen spazieren. Und einfach da zu sitzen, nichts tun. Einfach da zu sitzen, die Vögel zuhören, vielleicht fliegt über uns ein Flugzeug hinweg, einfach das zuzuschauen. Vor ein paar Tagen war ich an der Bushaltestelle und da gegenüber war so ein Lastwagen und es war so ein Autotransporter, ne? Und da Autos hochgeladen. Das fand ich unglaublich interessant. Ich saß da und habe das Ding zugeschaut. Und wenn ich am Handy gewesen wäre, hätte ich das gar nicht bemerkt, ne? Also wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir müssen in den kleinen Dingen ständig bleiben. Lasst uns nicht ablenken. Und das Zweite ist, gib nicht auf, wenn etwas schwierig wird. Gib nicht auf, wenn etwas schwierig wird. Ja? Wenn es einfach, oh, heute geht's nicht. Ich komme so langsam voran. Ich kann mich an den ersten paar Monaten hier in Deutschland gut dran erinnern. Während Corona war ich dabei, ich habe versucht, wirklich all die Vereinsgründungspapiere und so weiter, diesen Kram hinzubekommen. Und es ging einfach nicht. Wochenlang kam ich nicht voran. Und das war sehr entmutigend, wirklich. Ich habe gedacht, was soll ich denn da tun? Und der Herr hat mir gesagt, der Heilige Geist sagt, versuch einfach eine Kleinigkeit oder zu erlegen. Es könnte eine E-Mail sein, es könnte ein Anruf sein, aber versuch wenigstens, also diesen sogenannten Stein, 1 Zentimeter voranzubringen. Und das war meine Philosophie. Und nach einem Jahr ist es dann zustande gekommen, dass wir endlich diesen Verein gründen konnten. Aber es hat ein Jahr gedauert. Und ich musste dran arbeiten. Und es war so langwierig. Es war mühselig, wirklich. Hat mir gar nicht Spaß gemacht. Aber wir mussten dranbleiben. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir einen Raum. Ne? Jetzt sitzen wir hier. Ich sage nicht, dass es wegen mir gewesen ist, sondern das war der Herr. Aber wir mussten dranbleiben. In den ersten Jahren war es zäh. Und das gilt für jeden von uns, dass wir einfach nicht aufgeben sollen, wenn es mal schwer wird. Ja, wenn wir in Gemeinschaft ein Problem in einer Beziehung erleben, ne? Gib nicht auf diese Person auf. Gib nicht auf sie auf, betet für sie. Wenn es nichts anderes zu tun gibt, betet für sie. Oder such nach einem Moment, wo wir uns wieder austauschen können. Ne? Gerade jetzt sind wir auch dabei, wir machen jetzt dieses 2x7 Gebet, wo wir morgens früh aufstehen und gemeinsam beten. Vielleicht ist Montag nicht deine Sache, du stehst auf, ich will gar nicht aufstehen, du liegst im Bett, du überlegst dir vielleicht, soll ich zuschalten? Schalt dazu. Bleib dran. Machen wir die ganze Sache fertig. Ich weiß, dass der Herr das segnen wird. Und auch noch eine andere Sache ist, die Versuchung ist, dass wir ständig arbeiten, bis eine Sache erledigt ist. Ehre den Sabbat, genau wie Josh es letzte Woche gesagt hat. Ehre den Sabbat. Nimm dir eine Zeit, einfach dich hinzusetzen und dich auszuruhen. Das ist Gottes Wille. Und wenn wir da dran sind, es gibt manche Leute, die richtig, jede Woche mache ich hier aus. Und das kann andere nerven, aber eigentlich ist das etwas, das allen beiden gut tut. Wenn du einfach Nein mal sagst, das kann ich nicht, ich muss mich ausruhen. Das challenge die andere Person dann auch zu denken, hey, was mache ich zu viel im Leben? Und das kann eine gute Auswirkung haben. Also gib nicht auf, sei beständig in diesen Sachen, wo es wirklich sich lohnt. Und das Letzte ist, investiere dich ins Ewige. Investiere dich ins Ewige bewusst. Jesus sagt selber, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Starke Worte. Also wir müssen uns ins Ewige investieren. Und wie investierst du dich ins Ewige? Gott hat uns ganz, ganz klare Wege geschaffen, geschenkt, wo wir das machen. Das Erste ist, dass wir einfach die Bibel, sein Wort gut kennen. Einfach, wir kennen sein Wort gut. Was steht da drin? Was will er damit sagen? Wo geht es in diesem Thema? Und das geht daran, dass wir einfach beständig, auf einer ständigen Weise uns Zeit nehmen, das Wort näher kennenzulernen. Es kann durch ein Hörbuch sein, es kann einfach, dass du die Bibel in die Hand nimmst und so liest, aber dass wir einfach regelmäßig in der Bibel lesen. Das Zweite ist, dass wir regelmäßig in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen kommen. Das kann ein Hauskreis sein, das kann die Kirche selber sein, sonntags, aber wir müssen ständig daran bleiben. Die Versuchung in einem reichen, westlichen, friedlichen Land wie Deutschland ist, dass wir sagen, ja, die Kirche brauche ich nicht mehr. Nein, die Kirche ist umso wichtiger. Die Kirche ist umso wichtiger, dass wir da Zeit bringen. Dass wir da dort drin Zeit verbringen. Ne? Und das bringt es zum nächsten Punkt. Wenn wir ständig in der Kirche Zeit verbringen, dann verändert Gott unsere Herzen, verändert unsere Vision. Und da kommt was raus. Aus der Vision kommt eine Mission. Und er ruft uns in etwas Größeres. Und er wird uns irgendwo hinrufen, wo wir uns gar nicht vorstellen konnten, was da passieren kann. Und in Gottes Weltanschauung sind, wie es im Bild hier sieht, Menschen wichtig. Darum geht's. Dieses Bild. Ne? Dass wir miteinander Zeit verbringen, dass wir miteinander ineinander investieren und sagen, Gott segne dich. Wie kann ich für dich beten? Worum geht's? Dieser Austausch ist für uns so, so wichtig als Mensch. Ne? Und darum geht's. Investieren wir uns in Menschen, investieren wir uns in die Kirche, investieren wir uns in die Bibel. Nicht, weil wir gute Christen und fromme Leute sein möchten, sondern weil wir wirklich was Ewiges hinterlassen möchten. Weil wir wirklich Menschen mit dem Ewigen erreichen sehen möchten, weil wir Menschen gerettet sehen möchten. Und vielleicht wisst ihr diese Message schon, vielleicht ist das nichts Neues für euch. Aber wie gesagt, es ist einfach mal wichtig, mal einen Schritt zurückzunehmen und sagen, hey, worum geht's eigentlich? Wo bin ich in dieser Skala drin? Wo kann ich es besser machen? Und ich hoffe, dass für heute dich das so gewesen ist, dass du einfach mal ein bisschen fragst, wo stehe ich da drin? Wo investiere ich meine Fähigkeiten? Wo investiere ich meine Zeit? Was kann ich besser tun? Und dann sehen, was Gott dadurch macht. Und wir wollen jetzt hier die Predigt mit einem Lied abschließen. Und zwar ist es ein Gebet. Singt das einfach mit als Gebet und lasst der Herr in euch wirken, zu sagen, hey, wie will ich dich heute benutzen? In den kleinen Sachen beständig zu sein, damit Menschen, die bis jetzt nie von mir gehört haben, mich kennenlernen und ein ewiges Leben haben. Das ist der Reichtum. Wie cool wäre es, wenn wir ins Himmelreich kommen und der Herr sagt, hey, weißt du was, Robin? Wegen deiner Beständigkeit sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Wie toll wäre das? Nur einfach, dass wir das getan haben, was von uns verlangt wird. Wir müssen nicht auf die Straße gehen, wir müssen die Leute nicht irgendwie überzeugen oder sie überreden, sondern einfach das zu tun, was er uns geschenkt hat. Den Auftrag zu tun, den er uns gezeigt hat. Das ist alles. Und das ist wirklich, was es heißt, erfolgreich zu sein in Gottes Reich. Gott segne euch, Brüder und Schwestern.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.